Es gibt so einen Begriff im, will ich sagen, im Neudeutschen, aber doch so in der letzten Zeit, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Ein Alleinstellungsmerkmal von Matthäus ist, dass er allein über die Sterndeuter schreibt und auch über die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. So heißt es im Matthäusevangelium im zweiten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch Josef im Traum ein Engel, der zu ihm sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und dort bleibt, bis ich dir Bescheid gebe. Denn Herodes will das Kind suchen und umbringen lassen. Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und darunter zu töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war: Angstschreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind nicht mehr. Dieser Flucht der heiligen Familie nach Ägypten geht ja die Begegnung der Sterndeuter mit Herodes voraus. Diese Sterndeuter fanden den Weg zu Maria und Josef und Jesus. Allerdings fanden sie diesen Weg auf Umwegen. Sie beobachten die Sternenkonstellationen und stellten fest, so wie das sich am Himmel abspielt, das kann nur ein Hinweis sein auf ein besonderes Ereignis. Das kann nur hinweisen, dass da jemand Besonderes, ein König geboren ist. Und sie folgen dem Stern. Aber sie folgen nicht nur dem Stern, sondern sie folgen auch ihrer menschlichen Vorstellung. Was sollen sie denn auch anderes tun? Und in ihren Gedanken und in ihrer Vorstellung passt nur eines zusammen, nämlich: Wenn schon ein neuer König geboren wird, dann kann das nur da sein, wo ein König geboren wird, im entsprechenden Palast des Königs. Also gehen Sie hin zu dem, der in diesem Gebiet herrscht, von den Römern eingesetzt ist, Herodes. Wahrscheinlich haben die Sterndeuter zuvor nicht recherchiert, nicht gegoogelt, wer Herodes ist und wofür er bekannt ist. Wie auch. Da, wo sie herkamen, war wahrscheinlich Herodes relativ oder ganz unbekannt. Aber da, wo er eingesetzt war, da war er bekannt. Als einer, der auf der einen Seite auch manches für das Volk tat und so manches baute, aber vor allen Dingen dafür, dass er grausam sein konnte. Und dass er auch vor Familiengliedern nicht zurückschreckte, wenn sie ihm im Weg standen. Er räumte sie aus dem Weg. Auch um seinen Thron, um seine Herrschaft zu festigen. Herodes war also einer, der über Leichen ging, skrupellos und rücksichtslos. Und zu ihm kommen die Sterndeuter, naiv wie sie sind, und fragen: Wo ist er denn nun, der neu geboren ist, der König? Und erwarten von Herodes eine einfache, klare Antwort. Aber Herodes wird beschrieben als der Fuchs. Und als der Fuchs wird er hellhörig. Alle Alarmlampen leuchten bei ihm auf. Alle Ohren stellen sich. Er geht in Hab-Acht-Stellung und heuchelt ihnen vor, dass er selber interessiert ist, diesen neugeborenen König kennenzulernen. Er weiß selber nicht, wo er ist. Und sie mögen doch, wenn sie ihn gefunden haben, zu Herodes zurückkehren und ihm sagen, wo dieser neugeborene König ist, damit er auch zu ihm gehen kann. In Gedanken hat er schon das Messer gewetzt, um Jesus aus dem Weg zu räumen und zu töten. Und dann geschehen Dinge, die Herodes nicht vorhersehen konnte. Es geschehen Dinge, die nicht in seiner Macht liegen. Und ihr Lieben, diese Dinge geschehen bis heute, weil Gott größer ist als jede menschliche Macht. Den Sterndeutern begegnet Gott im Traum und sagt zu ihnen: Wenn ihr zurückkehrt, nehmt einen anderen Weg. Geht nicht bei Herodes vorbei, sondern lasst ihn links liegen. Das tun sie. Herodes bekommt Wind davon und, wie wir hörten, er ist erbost. Er grimmt vor Zorn. Er fühlt sich hintergangen, betrogen. Der hintergeht und betrügt, fühlt sich selbst betrogen und hintergangen. Und schmiedet einen Plan, nämlich in und um Bethlehem herum die männlichen Kinder bis zum zweiten Lebensjahr zu töten. Warum bis zum zweiten Lebensjahr? Weil die Sterndeuter einige Zeit brauchten, bis sie zu Jesus gekommen waren. Man geht davon aus, als sie zu ihm kamen, war er 2 Jahre alt, so um die 2 Jahre alt. Also nicht mehr ganz jung oder noch ein Baby und noch in der Krippe liegend, sondern schon ein bisschen älter. Josef und Maria ahnen auch nichts von dem, was Herodes für sich beschlossen, besonnen hat zu tun. Sie haben keine Ahnung. Aber Gott übersieht alles. Also er übersieht nicht alles, er übersieht alles. Er sieht alles. Er schaut in das Herz des Herodes, er sieht dessen Pläne und fällt dem Herodes in seinen Plan einerseits. Warum Gott es zulässt, dass Herodes dann andererseits in Bethlehem Kinder tötet, das bleibt uns verborgen. Es wird hier nicht beschrieben. Aber wiederum, Gott spricht im Traum zu Josef. Das hat er zuvor schon getan, als nämlich Josef darüber entsetzt war, dass Maria ihm offenbarte, schwanger zu sein, und er sie heimlich verlassen wollte. Das ist ja auch nicht die feine Art und Weise. Aber Gott sprach im Traum zu Josef, dass er zu Maria halten sollte, dass das alles in Ordnung geht. Und dass er den Sohn, der zur Welt kommen wird, Jesus nennt. Und Josef gehorcht Gottes Weisung im Traum. Hier spricht Gott wieder durch einen Engel im Traum zu Josef, dass er sich aufmachen soll mit Maria und Jesus, um nach Ägypten zu fliehen. Weg aus dem Einflussbereich des Herodes. Und dort bleiben soll, bis er wieder Nachricht von Gott bekommt, die Luft ist rein. Das ist dann der dritte Traum, den Josef bekommt. Der Engel erscheint ihm wieder und sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt könnt ihr wieder nach Israel zurückkehren. Und sie gehen dann nach Nazareth. Also was lernen wir? Nicht Herodes einerseits, der mit allen Mitteln versucht, seine Herrschaft zu verteidigen, hält die Fäden in der Hand. Gott ist es. Auch jede menschliche Herrschaft und Macht, die versucht, die Fäden in der Hand zu halten, ist nicht größer als Gott. Gott ist und bleibt größer und Gott wird ans Ziel kommen mit seinen Plänen, auch mit uns. Und was lernen wir noch? Gott redet auch in Träumen. Dass wir alle träumen, ist uns bekannt. Die wenigsten Träume, die wir in der Nacht träumen, sind uns am Morgen noch bewusst, wenn überhaupt. Manchmal wachen wir nach einem Albtraum auf oder sagen, das muss ich jetzt hier in den Griff kriegen und werden wach. Oder wir verarbeiten Dinge, die wir erlebt haben, die uns so im Inneren bewegen und sich dann in Träumen ausdrücken. Aber nicht nur das, sondern auch Gott spricht zu uns in Träumen, damals und heute. Das kann in Symbolen sein, in Bildern oder auch wie hier bei Josef in einer klaren Botschaft. In unseren Tagen, in dieser Zeit hören wir immer wieder Zeugnisse davon, dass Gott gerade zu Moslems in Träumen spricht. Dass er ihnen Jesus bekannt macht. Nicht als einen Propheten, sondern Jesus als den Messias. Und dass er ihnen das Evangelium erschließt, auch in Träumen. Und sie zum Glauben führt oder durch diesen Traum sie dahin geführt werden, sich zu interessieren für Jesus, für den Glauben und Christen werden. Gott spricht auch durch Träume. So schilderte ein junger Mann einmal, dass er während seiner Ausbildung als Elektroinstallateur eine Menge Kabel zu verlegen hatte. Und eines Nachts träumte er, ganz oben steht er auf einem Fahrgerüst und verlegt in einer großen Halle an der Decke Kabel, um danach Lampen daran zu montieren. Und dann sagt er weiter, dann bekam ich im Traum folgenden Gedanken. Was würdest du tun, wenn das Gerüst jetzt einstürzt? Und er schilderte weiter, im Traum schaute ich mich um und fand an der Decke einen großen Haken. Da sagte ich mir, da könnte ich mich festhalten. Anschließend wachte ich auf. Am nächsten Tag hatte dieser junge Mann, der in der Nacht diesen Traum hatte, genau diese Aufgabe, auf einem Fahrgerüst unter der Decke Kabel zu verlegen. In einer Höhe, sagte er dann, in einer Höhe von 7 bis 8 Metern machte er sich an die Arbeit. Und plötzlich merkte er, wie das Gerüst unter ihm nachgab. Und sofort fiel ihm der Traum ein und ohne groß nachzudenken, griff er nach dem tatsächlich vorhandenen Haken und hielt sich fest. Dann stürzte das Gerüst ein. Seine Arbeitskollegen vermuteten ihn unter den Trümmern, bis sie ihn oben an der Decke fanden und herunterholten. Gott spricht zu Josef durch einen Engel im Traum und Josef hinterfragt diesen Traum nicht. Gott sprach zu diesem jungen Mann in einem Traum und er erinnert sich an ihn und er wird dadurch gerettet. Josef, als der Engel zu ihm im Traum spricht, ist sich bewusst, dies ist eine dringliche Aufforderung Gottes. Und so heißt es, noch in der Nacht steht er auf, nimmt Maria und Jesus und gehorcht der Anweisung Gottes. Für mich ist dabei eines bemerkenswert. Josef ist in Verbindung mit Gott, auch in der Nacht, auch im Traum hat er ein gehorsames Herz. Dabei fällt mir dieses Wort aus der Apostelgeschichte ein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deutlich wird mir, Josef hatte Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gottes Reden, auf welche Art und Weise Gott auch immer er redet. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Und Josef wusste um die Notwendigkeit, Gott an die erste Stelle seines Lebens zu setzen. Und Josef entschied sich gegen die Menschenfurcht. Was werden die anderen wohl sagen, wenn ich mich zu Maria halte? Was wird wohl Maria denken, wenn ich sie jetzt in der Nacht wach mache und sage, wir müssen nach Ägypten? Was werden die anderen denken? Wie oft geht es mir so? Wie oft geht es wahrscheinlich uns so, dass wir sagen, was werden die anderen denken? Wie werden die reagieren? Wenn ich vielleicht einem Impuls folge und ihnen Gottes Segen wünsche oder ein Wort Gottes mit auf den Weg gebe oder ein Zeugnis davon erzähle, was ich mit Gott erlebe, was werden die denken? Wie stehe ich denn da? Aber wichtiger als Menschenfurcht ist die Ehrfurcht vor Gott. Eben nicht danach zu fragen, was die anderen denken, was die anderen von Josef oder von mir und von dir halten. Josef war wichtig, was Gottes Meinung, Gottes Reden und Gottes Absichten sind. In diesem Verständnis, in dieser Herzenshaltung, in diesem Gehorsam wird er zum Werkzeug Gottes. Ohne den Gehorsam des Josef hätte Jesus nicht lange überlebt. Er wäre nicht viel älter als 2 Jahre geworden. Und wenn wir das weiterdenken, ohne den Gehorsam des Josef und ohne die Ehrfurcht des Josef gegenüber Gott, wären wir alle verloren, weil Jesus seinen Weg nicht hätte vollenden können. Und Josef führt seine Familie nicht nur nach Ägypten, sondern wieder durch Gottes Reden dann nach Israel. Zurück in die Bestimmung Jesu. Wenn wir auf Josef schauen, dann ist er in den Evangelien, so könnte man da sagen, eher eine Randfigur, der am Anfang vorkommt und dann bleibt er unerwähnt. Was aus ihm wird, man weiß es nicht. So im 12. Lebensjahr, als Jesus noch mit in den Tempel geht, da ist nochmal die Rede und dann ist es vorbei mit der Erwähnung des Josef. Eher eine Randfigur, aber von entscheidender Bedeutung. Wahrscheinlich so, wie wir alle hier sitzen oder die meisten oder viele von uns oder ein Teil, wie auch immer. Wir sind wohl eher in der Weltgeschichte Randfiguren. Doch in Gottes Geschichte, in Gottes Plan sind wir, wenn wir in der Herzenshaltung des Josef und dessen Gehorsam leben, in der Ehrfurcht Gottes und nicht in der Menschenfurcht, von großer Bedeutung. Das muss uns nicht bewusst sein, das wird uns auch meistens nicht bewusst sein. Josef war es gewiss auch nicht. Er tat nur, was Gott ihn hieß, dass er tun sollte. Mehr brauchen wir auch nicht, aber auch nicht weniger. Aber dann können wir vielleicht erleben, ein kleiner Stein, der ins Rollen gebracht wird, kann zu einer gewaltigen Lawine werden mit mächtigen Auswirkungen. Auch wenn wir das nicht erleben in unserer Lebenszeit, kann doch auf die nächste oder übernächste oder kommende Generation etwas auswirken und auslösen, wo wir jetzt im Gehorsam leben. Der Evangelist Matthäus, er berichtet hier vom Weg, von der Flucht nach Ägypten und von der Rückkehr nach Israel. Was geschieht hier noch? Jesus wird den Weg des Gottesvolkes geführt. Von Israel nach Ägypten, wie zuvor Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Jesus war in Ägypten wie das Volk Israel, das dort noch lange Jahre unter der Fronherrschaft Ägypten war, bis es durch Mose wieder in die Freiheit zurück an das gelobte Land und dann durch Josua ins gelobte Land wieder hineingeführt wurde. Jesus wird den Weg des Gottesvolkes geführt. Gott macht ihn eins mit dem Volk, eins mit der Geschichte des Volkes Israel. Aber Jesus geht nicht nur den Leidensweg des Gottesvolkes nach Ägypten, er geht auch deinen und meinen Lebensweg mit. Er wartet nicht nur, bis wir zu ihm kommen, sondern er geht unseren Weg mit. Was es auch ist, er ist da. Und er geht den Weg des Heils für das Volk Israel wieder zurück nach Israel, dann Jerusalem ans Kreuz und für die Heiden, für dich und mich. Und er nimmt seine Nachfolger mit auf seinen Weg. Darum kennen Nachfolger Jesu Christi Anfechtungen, Anfeindungen, Verfolgung, Leid und teilen menschliche Erfahrungen. Aber Nachfolgern Jesu ist gewiss, wie Jesus sie darin mitnimmt. So nimmt er sie mit auf den Weg des Heils, auf den Weg in das Land der Verheißung, auf den Weg in das ewige Leben. Jesus teilt unser Leben, aber er bleibt nicht darin. Er will uns in seiner Gemeinschaft und Nachfolge Anteil geben an seinem Heil, an seiner Auferstehungskraft, an seinem Leben. Auch Jesus geht den Weg im Vertrauen, im Hören, im Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater. Und Josef entscheidet sich dafür, im Vertrauen, im Hören, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Die Sterndeuter waren noch ohne Verständnis, im Vertrauen, im Hören, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Wir dürfen lernen und uns dafür entscheiden, im Vertrauen, im Hören, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. In dem Wissen, wir können, wir werden uns verhören. Wir können und wir werden nicht immer gehorsam sein. Wir werden uns immer wieder schwer tun, Gott zu vertrauen. Aber wir dürfen lernen. Wir dürfen umkehren, wo es nötig ist. Wir dürfen reifen im Glauben und Gott wird mit uns sein. Als ein Gott, der redet, der führt, der vergibt, der uns wie Josef und viele anderen an seinen Plänen, an seinem Plan teilhaben lässt. Amen.